Werbung.
Einige von euch wissen ja, dass ich ein absoluter Fan von Porridge bin. Dank Koro habe ich jetzt auch erstmal einige Zeit für leckeres Frühstück vorgesorgt. Koro ist meine persönliche Favorite-Online-Drogerie. Denn dort bekomme ich haltbare Lebensmittel wie Haferflocken und Trockenfrüchte in Großpackungen, sodass sogar noch weniger Verpackungsmüll entsteht.
Genau, Koro hat eine riesige Auswahl an Produkten wie Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Bars, Riegel und Energy Balls und vieles mehr. Ich für meinen Teil bin ja nicht so der große Frühstücker, weil es bei mir morgens immer etwas stressig zugeht. Aber dafür hat Koro auch was am Start. Ich persönlich feiere unheimlich den Proteinball Brownie. Ein schneller Snack, der in jede Hosentasche passt und dir ein bisschen Power gibt, wenn nicht so Zeit für ein großes Frühstück ist. Und super lecker sind die Energy Balls, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, obendrein auch noch. Wir suchen uns unsere Werbepartner ja immer recht gut aus und achten hierbei neben der Qualität der Produkte auch auf die Transparenz des Unternehmens. Bei Koro hat all dies im positiven Sinne zugetroffen. Die Website ist übersichtlich strukturiert und alle Preise und Inhaltsstoffe der Produkte genau beschrieben. Ich habe mich auf Anhieb gut zurechtgefunden und das will was heißen.
Wenn ihr Koro auch mal ausprobieren wollt, dann besucht sie doch gerne mal auf ihrer Webseite www.korodrogerie.de. Damit ihr beim Probieren noch ein bisschen Geld sparen könnt, haben wir euch noch einen 5% Rabattcode klargemacht. Mit dem Code ALLEJAHRE, also ALLEJAHRE, alles groß oder klein geschrieben, ist völlig egal, spart ihr 5% auf eure Bestellung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und beim Bestellen.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Koro führt, sowie den Gutscheincode.
Werbung beendet.
Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen und entspannten Sonntag, hoffentlich an einem schattigen Plätzchen und nicht im strömenden Regen.
Wusstest du, dass der Mensch 30 Tage ohne Nahrung, 3 Tage ohne Wasser und 3 Minuten ohne Sauerstoff überleben kann?
Jetzt ist er ein bisschen verwirrt. Wir sind hier nicht bei unnützes Wissen und bei Ungedings. Du bist falsch. Jetzt geht's um Tote und so. Ja, also.
Ja, Moment. Ich war ja noch nicht fertig. Du darfst jetzt mal raten, wie lange ich ohne Hydration überleben kann.
Werbung.
Also ich sag's dir gleich. Nicht einen Tag. Seit Holy die 3 neuen Hydration-Sorten rausgebracht hat, bin ich irgendwie komplett der Sucht verfallen.
Ja gut, das kann ich jetzt nachvollziehen. Also Jasmin spricht jetzt auch von den 3 neuen Holy Hydration Geschmackssorten. Ananas, Kokosnuss und Sauerkirsche. Alle mit hochwertigen Elektrolyten und Mineralstoffen.
Ganz genau. Und ich sag, wie es ist. Normalerweise habe ich ja immer so einen klaren Favoriten. Aber hier kann ich mich wirklich einfach gar nicht entscheiden und trinke alle 3 super gerne. Und das sogar ganz ohne schlechtes Gewissen, da Holy ja komplett auf Zucker oder anderen Gedöns verzichtet. Elektrolyte und Mineralstoffe sind zwar besonders wichtig nach dem Sport, harter Arbeit oder einer langen Partynacht, aber bei mir hat Holy Hydration trotzdem einen festen Platz in meinem normalen Alltag gefunden. Vor allem habe ich seitdem auch endlich nicht mehr so diese lästigen Krämpfe in den Füßen.
Also anders als meine Kollegin kann ich mich hier absolut klar auf einen Favorit festlegen. Ich feiere unheimlich dieses Sauerkirsche. Das erinnert mich so an diese sonnigen Trinkpäckchen, die allerdings hochgradig zuckerhaltig sind. Da hätte ich vielleicht früher mal besser nicht so viele von getrunken. Ja, daran erinnere mich das. Schmeckt total geil.
Ja gut, okay. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann wäre es bei mir vermutlich das Ananas.
Für Neukunden wäre es auch noch interessant zu wissen, dass es auch noch eine Eiswürfelform zu jedem Hydration Starter Set gratis dazu gibt. Außerdem hat Holy noch so ein paar Goodies für euch. Ab einem Bestellwert von 49 Euro erhältst du eine praktische Sportflasche und ab einem Bestellwert von 99 Euro bekommst du sogar eine Sporttasche gratis dazu. Das Ganze müsst ihr einfach manuell im Warenkorb hinzufügen. Und jetzt geht's los, weil es eine neue Flasche gibt.
Ja, warte mal, Holly hat eine Sportflasche? Also die brauche ich wirklich noch unbedingt in meiner Sammlung, das habe ich ja noch gar nicht. Und übrigens solltet ihr damit am besten ganz schnell sein, denn es gilt mal wieder nur solange der Vorrat reicht. Holy hat aber nicht nur gesunde Hydration-Drinks, sondern auch noch leckeren Eistee oder Energy-Drinks. Und das alles ohne Zucker oder anderen Gedöns. Wer Holy also noch gar nicht kennen sollte oder sich einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten testen möchte, der ist mit dem Starter-Set Deluxe bestens ausgestattet. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Eistee und eine 14er Probierbox Hydration. Ein Logo-Shaker gibt es auch noch oben drauf und das Ganze für nur 49,99 €.
Ja, und damit ihr beim Hydriertbleiben auch noch ein bisschen was sparen könnt, haben wir euch noch ein paar Gutscheincodes klar gemacht. Mit dem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter Set Deluxe für 44,99 statt 49,99. Für alle, die schon Holy getrunken haben und davon angefixt sind, haben wir noch einen 10% Code für Bestandskunden klar gemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr nochmal den Link, der euch direkt zur Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Okay, hätten wir das auch geklärt. So, bevor wir anfangen, möchte ich mich erstmal bei Jasmin bedanken, die heute den Fall macht, weil das bei mir diese Woche verdammt holprig war und ich das leider zeitlich nicht geschafft habe. Da bin ich unheimlich dankbar für. Sie hat die ganze Nacht noch fertig geschrieben und so. Vielen, vielen Dank. Um es in guter Westerwälder Manier zu sagen, ich werde dir demnächst auch mal wieder einen Star in die Korte werfen.
Super, da freue ich mich. Nee, ist doch selbstverständlich, habe ich sehr gerne gemacht. Und by the way, wenn heute irgendwie so ein kleiner Fehler passiert oder Aussprache komisch ist, ich habe 2 Stunden geschlafen, bitte verzeiht es mir diesmal. Dann würde ich sagen, starte ich direkt.
Ja, ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um sexuelle Gewalt an Frauen. Es ist der Abend des 3. Juni 1973, als um 22.56 Uhr das Cook County Sheriff's Department in Illinois einen Anruf von einem schockierten Autofahrer erhält. Er gibt an, dass er auf der Interstate 57 2 Leichen am Rande der Autobahn in der Nähe von Country Club Hills gesehen habe. Als die Beamten am Tatort eintreffen, finden sie einen jungen Mann und eine junge Frau mit dem Gesicht nach unten im Gras liegend vor. Ihre Hände und Arme liegen über ihren Köpfen. Beide weisen eine Einschusswunde im oberen Rücken auf. Auf den ersten Blick wirkt der Tatort wie eine Hinrichtung. Die Opfer können als Dorothy Cerny und Jamie Schmidt identifiziert werden. Ein junges Paar, das plante im November zu heiraten. Beide waren erst 25 Jahre alt. Dorothy war Grundschullehrerin in Darwin und James arbeitete bei einer Speditionsfirma in Chicago. An diesem Abend waren sie in Madison auf der Erstkommunionfeier von Dorothys Neffen, also nur 3 Meilen von dem Ort entfernt, an dem ihre Leichen gefunden wurden. Unterwegs waren sie mit ihrem roten Dodge. Doch von diesem fehlt jede Spur. Ebenso fehlen Dorothys Handtasche sowie die Verlobungsringe, die sie an ihrer linken Hand trugen. James' Hosentaschen sind auf links gedreht. Die Auffindesituation lässt auf einen Raubmord schließen. Noch während am Tatort die Spuren gesichert werden, erfahren die Beamten von einem Polizeibericht, der weniger als 1 Stunde vor dem Auffinden der Leichen eingegangen war. Die 43 Jahre alte Doris Bell ist gerade auf dem Weg nach Hause, als ihr etwas Schreckliches auf der Interstate 57 passiert. Gegen 21.15 Uhr besucht sie den Gottesdienst in Kankakee und macht sich anschließend mit ihrem schwarzen Chrysler auf den Weg nach Hause, bis sie plötzlich im Rückspiegel Scheinwerfer wahrnimmt, die sich rasant nähern. Dann kracht es. Der Zusammenstoß ist zwar nur sehr leicht, aber dennoch hält sie daraufhin auf dem Seitenstreifen an. Schließlich steht sie unter Schock und muss erstmal nachsehen, ob es ihr und dem Fahrer gut geht und ob sie einen Schaden an ihrem Auto hat. Sie kann durch den Rückspiegel beobachten, wie der Fahrer ebenfalls im Seitenstreifen hält, aus dem Auto aussteigt und auf die Fahrerseite ihres Autos zugeht. Als sie das Fenster runterkurbelt, sieht sie einen jungen Mann, der sich höflich bei ihr entschuldigt. Er sagt, er müsse wohl am Steuer eingeschlafen sein. Daraufhin fragt sie ihn, ob ihr Heck des Fahrzeugs beschädigt worden sei. Er erwidert, dass er sich nicht sicher sei und sie vielleicht am besten selbst mal nachschauen sollte. Als sie gerade aus ihrem Auto aussteigen will, schreckt sie zusammen. Plötzlich steht ein zweiter Mann hinter ihrem Fahrzeug und hält eine Schrotflinte mit Kaliber 12 in der Hand, mit der er sie bedroht. Er fordert sie auf, wieder in ihr Fahrzeug zu steigen und sich auf den Beifahrersitz zu setzen. Doch statt nun verängstigt zu tun, was ihr der fremde Mann aufgetragen hat, beschließt sie wie ferngesteuert, einen mutigen Schritt zu gehen. Sie sagt, Gott ist derjenige, der mich beschützen wird, dreht sich um und steigt wieder in ihr Fahrzeug und fährt so schnell sie kann wieder los. Diese mutige Entscheidung rettete ihr Leben. Als sie zu Hause ankommt, ruft sie sofort die Polizei und schildert diese schreckliche Begegnung. Was die Beamten noch nicht wissen, als dieser Anruf bei der Polizei eingeht, hat es bereits einen weiteren Mord gegeben. Die 29-jährige Betty Lou Harmon ist gerade in Mentino, um ihren geliebten Pudel bei ihrer Mutter abzugeben. Er wird die nächsten 2 Wochen bei ihr verbleiben, da sie geplant hat, mit ihrem Mann zu den Niagara-Fällen in den Urlaub zu fahren. Gegen 22 Uhr steigt sie wieder in ihren grünen Chevrolet und fährt über die Interstate 57 nach Hause. Doch sie wird nie dort ankommen. Als sie am Montagmorgen nicht bei der Arbeit im State Hospital in Hines erscheint, macht sich ihr Chef und guter Freund Noble sofort Sorgen. Das ist sehr untypisch für Betty. Immerhin würde sie sich krank melden, wenn sie nicht zur Arbeit erscheinen kann. Er ruft sofort ihren Mann Gerald an, um sich nach ihr zu erkundigen. Doch auch er kann ihm nicht weiterhelfen, da er am Sonntag und auch an diesem Tag auswärts als Schaffner arbeiten muss. Sie stellen jedoch fest, dass Betty am Sonntag wohl nicht mehr nach Hause gekommen ist. Da die beiden die Nachrichten gesehen hatten und somit von dem Mord auf der Interstate 57 gehört hatten, machen sie sich große Sorgen. Schließlich führt auch Bettys Heimweg über die Interstate 57. Noble beschließt, einen außergewöhnlichen Schritt zu gehen. Er mietet ein kleines Flugzeug mitsamt Piloten und will damit Bettys Heimweg absuchen. Mit Hilfe eines Fernglases entdeckt er etwa 1000 Meter vom Autobahnrand entfernt, in der Nähe eines großen Abwassersees, etwas, das er zunächst für einen nackten Menschen hält, der sich gerade in der Sonne badet. Doch er irrt sich. Als er genauer hinschaut, wird seine schlimmste Befürchtung wahr. Es ist die Leiche einer Frau. Der Pilot notiert sich die Stelle und landet anschließend auf dem nächstgelegenen Flughafen, um sofort die Polizei zu rufen. Es dauert schließlich auch nicht lange, ehe die Polizei die Leiche findet und schnell die Gewissheit hat, bei der Leiche handelt es sich um Betty Lou Harmon. Ihre Leiche liegt auf einer Wiese innerhalb eines eingezäunten Bereichs, der den See umgibt. Ihre Leiche hätte man von der Straße aus also nicht sehen können. Ohne Nobles Hilfe hätte man sie also vermutlich gar nicht oder erst sehr spät entdeckt. Sie ist unbekleidet und in unmittelbarer Umgebung ist weder ihre Kleidung noch irgendwelche persönlichen Gegenstände von ihr zu finden. Ihr Auto ist ebenso verschwunden. Ihr Hals weist eine große Schussverletzung auf. Ebenso von einer großkalibrigen Waffe. Der Gerichtsmediziner bestätigt kurz darauf, dass der Schuss in den Nacken die Todesursache war. Jedoch macht er eine weitere schreckliche Entdeckung. Bei der Untersuchung stellt er fest, dass Betty eine zweite Schusswunde hatte und höchstwahrscheinlich von ihrem Mörder zuvor vergewaltigt wurde. Im Anschluss führte er den Lauf der Waffe in ihre Vagina ein und feuerte ab. Die Ermittler vermuten sofort einen Zusammenhang zwischen den 3 Mordfällen und sind davon überzeugt, dass sie von derselben Person oder denselben Personen begangen worden waren. Einen Hauptverdächtigen finden sie auch schnell. Ein Streifenpolizist berichtet später von einer misslungenen Verfolgungsjagd in derselben Nacht. Gegen 22.45 Uhr fuhr ein grüner Chevrolet mit viel zu hoher Geschwindigkeit an ihm vorbei und schlängelte sich durch den Verkehr. Er nahm sofort die Verfolgung auf, verlor ihn aber an einer Ausfahrt aus den Augen. Auch ein Anwohner wurde Zeuge von dieser Verfolgungsjagd und berichtet davon, dass der grüne Wagen irgendwann langsamer wurde. Der Fahrer sprang aus dem Wagen und rannte die Gasse hinunter. Der Wagen stieß dabei gegen ein geparktes Auto. Etwa 10 oder 15 Minuten später kehrte der Fahrer zum Auto zurück, nahm eine Schrotflinte heraus, wickelte die Waffe in eine Jacke und bat ihn, sie für ihn zu verstecken. Doch der Anwohner lehnte ab. Der unbekannte Mann zuckte bloß mit den Schultern und lief anschließend seelenruhig davon. Schnell wird klar, dass es sich bei dem grünen Chevrolet um Betty Lou Harmons Fahrzeug handelt. 3 Tage später finden sie auch den roten Dodge von Dorothy Cerny. Er wurde 1 Meile vom Fundort von Betty Lou Harmons Fahrzeug entfernt abgestellt. Trotz aufwendiger Spurensicherung und Ermittlungsarbeit gelingt es der Polizei nicht, einen Verdächtigen zu identifizieren. Es dauert 2 Jahre, bis endlich wieder Schwung in den Fall kommt. Und das aus einer Quelle, die man am wenigsten vermutet. Der Hinweis kommt aus dem Stateville-Gefängnis in Illinois. Genauer gesagt von dem Insassen Robert Lee. Robert Lee ist wegen Mordes zu 20 bis 50 Jahren Haft verurteilt worden und seit 1970 im Gefängnis. Er arbeitet als Rechtsbibliothekar und hilft den Insassen bei ihren Angelegenheiten vor den Staats- und Bundesgerichten. Mitte Oktober 1975 trifft er Henry Brisbane, der um Rechtsbeistand bittet. Henry ist 19 Jahre alt, 1,70 groß, Afroamerikaner und trägt eine auffällig große Brille. Er verbüßt eine 6- bis 18-jährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung und Raubes mit seinem Komplizen Tony Sanford. Ein Verbrechen, von dem er behauptet, dass er es nicht begangen hätte. Am 2. Februar 1975 kratzt eine Krankenpflegeschülerin, die in Cook County arbeitet, gegen 23.15 Uhr Eis von ihrer Windschutzscheibe, als plötzlich auf dem Parkplatz neben ihr ein Fahrzeug auftaucht. Ein Mann mit einer Schrotflinte bewaffnet steigt aus dem Auto aus und fordert sie auf, wieder in ihr eigenes Fahrzeug zu steigen und sich auf den Rücksitz zu setzen. Der Mann steigt neben ihr ein, während sein Komplize auf dem Fahrersitz Platz nimmt. Die Männer fahren etwa 15 Minuten, bis sie ein abgelegenes Gebiet erreichen und anhalten. Sie fordern die junge Frau auf, sich zu entkleiden. Anschließend vergewaltigen sie die junge Frau und fahren danach zum Parkplatz zurück. Dort steigen sie wieder in ihr eigenes Fahrzeug und fahren davon. Die junge Frau kann sich zum Glück das Nummernschild merken und meldet den Überfall der Polizei. 5 Tage später wird das Auto von einer Polizeistreife entdeckt. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd stellen sich die beiden Insassen. Die Krankenpflegeschülerin kann die beiden Festgenommenen schließlich als ihre Vergewaltiger identifizieren. Nachdem er seinen Fall mit Robert Lee besprochen hat, fragt Henry Brisbane ihn, ob er von den Interstate 57-Morden gehört habe. Robert antwortet darauf, dass er dies nicht getan habe, da er ja seit 1970 in Haft sei. Henry Brisbane erzählt ihm, dass er und seine 3 Komplizen auf der E57 unterwegs waren, Autos rammten, die Leute aus ihren Autos zogen und sie hinrichteten. Er erzählt ihm auch von einer älteren weißen Dame, die zurück in ihr Auto stieg und wegfuhr, und beschrieb dann die Morde an den anderen Opfern. Er lacht, lächelt und scherzt, während er von den Morden erzählt und sagt, dass es ihm Spaß mache, weiße Frauen zu erniedrigen. Das war Robert Lee zu viel. Er verlässt den Raum und beschließt, diese Information einem Medizintechniker zu geben, der diese wiederum an die Polizei weiterleitet. Diese beginnt gegen Henry Brisbane und seine kriminelle Vergangenheit zu ermitteln. Sie wollen erst so viel Informationen wie möglich sammeln, ehe sie ihn befragen. Als einige Monate später die Staatspolizei vor ihm steht, um ihn zu den Mordfällen zu befragen, ist Henry sichtlich überrascht. Doch er gibt sich unschuldig und behauptet, dass er mit den Morden nichts zu tun habe und ihm lediglich ein Freund davon erzählt habe. Die Beamten glauben ihm die Variante nicht und führen das Verhör ein paar Tage später weiter. Nun wollen sie mit ihm über einen Deal sprechen, wenn er ihnen ausreichend Informationen liefert. Der Besuch eines stellvertretenden Staatsanwalts reicht dann aus, um ihn schließlich zum Reden zu bringen. Brisbane gibt eine überarbeitete Version der Ereignisse wieder und nennt die Namen derer, die in jener Nacht bei ihm waren. David Sanders, Daryl Thompson und Stanley Charleston. Im März 1976 werden seine 3 Komplizen festgenommen. Alle 4 Männer werden wegen Mordes, bewaffneten Raubes und Verschwörung angeklagt. Stanley Charleston und Daryl Thompson bekennen sich schuldig und erklären sich bereit, gegen Brisbane als denjenigen auszusagen, der den Abzug betätigt hatte. Im Gegenzug wollen sie nicht vor Gericht gestellt werden und für ihre Kooperation eine mildere Strafe erhalten. Sanders verfolgt einen anderen Ansatz. Er behauptet, er sei dabei gewesen und habe mitgemacht. Er wurde jedoch von den anderen 3 dazu gezwungen. Im März 1976 setzt sich Henry Brisbane erneut mit Robert Lee in Verbindung, um sich über mögliche Verteidigungsmöglichkeiten vor Gericht zu beraten. Sie kommen zu dem Schluss, dass es am besten wäre, stumm zu bleiben. Einige Tage später droht Henry, nachdem er einen Zeitungsartikel gelesen hatte, in dem es hieß, dass der Fall von einem Gefängnisinsassen aufgeflogen sei, Robert Lee den Kopf abzuschlagen, falls er erfahren sollte, dass er der Informant sei. Im September 1977 beginnt der Prozess gegen Henry Brisbane. Am 19. September werden die Geschworenen mit einem Bus zur Interstate 57 gefahren, wo die Leichen gefunden worden waren. Richter James Bailey führt die Geschworenen durch die verschiedenen Tatorte. Henry Brisbane ist ebenfalls anwesend, in Handschellen und umzingelt von Polizeibeamten. Sein entspanntes Lächeln und seine fröhliche Einstellung sind ein beunruhigender Anblick für die 12 Geschworenen. Zur Zeit der Interstate 57-Morde waren Brisbane und Thompson 17 Jahre und Charleston und Sanders 19 Jahre alt. Die Tatnacht kann wie folgt rekonstruiert werden. Die vier Angeklagten fahren in der Nacht vom 3. Juni 1973 in Sanders Subaru von Chicago nach Kankakee, wo sie eine Party feiern, sich zudröhnen und eine Pizzeria ausrauben wollen. Von einem Freund in Kankakee erhalten sie hierfür eine Schrotflinte. Sie fahren eine Weile durch die Gegend und beschließen, wegen des Polizeiaufgebots, doch lieber keine Pizzeria zu überfallen. Stattdessen beschließen sie, einige Weiße in der Nähe eines Country-Clubs auszurauben. Sie können jedoch keine passenden Opfer finden. Sie fahren auf der Interstate 57 zurück nach Chicago, als Henry Brisbane vorschlägt, Autos von der Schnellstraße zu stoßen und die Insassen auszurauben, sobald sie aussteigen, um den Schaden zu begutachten. Thompson soll dann mit dem Auto des Opfers wegfahren. Die anderen stimmen diesem Plan zu. Das erste Auto, das sie rammen, ist der schwarze Chrysler von Doris Bell. Als sie aus dem Auto aussteigt, gehen Brisbane und Sanders auf sie zu. Brisbane richtet die Schrotflinte auf sie und fordert sie auf, in das Auto zu steigen und rüberzugehen. Sie erwidert, dass Gott sie beschützen würde, geht zu ihrem Auto und fährt einfach davon. Sanders ist aufgebracht, dass der Plan missglückte, und schreibt Brisbane an, warum er sie nicht direkt umgebracht hat. Anschließend fahren die vier etwa 10 Minuten lang nach Norden, bis sie den grünen Chevrolet von Betty Lou Harmon entdecken. Nachdem sie anhält, gehen Sanders und Brisbane zu ihr und zwingen sie auf den Rücksitz, während Brisbane sich auf den Vordersitz und Thompson sich hinter das Steuer setzt. Sanders folgt in seinem Auto mit Charleston. Brisbane befiehlt der Frau, sich zu entkleiden. Sie weint und fleht ihn an, ihr nicht weh zu tun. Nachdem er etwa 1 Minute gefahren ist, fordert Brisbane Thompson auf, anzuhalten und befiehlt Betty, aus dem Auto auszusteigen. Sie ist nun nackt und weint und fleht immer noch. Sie versucht noch zu fliehen, wird aber von Sanders aufgehalten. Brisbane scheucht Betty durch einen Graben, über Gras und über einen Stacheldrahtzaun. Währenddessen durchsucht Thompson das Auto nach Wertgegenständen. Etwa 10 Minuten später fällt ein Schuss. Und Brisbane kehrt etwa 5 Minuten später zurück, um der Gruppe mitzuteilen, dass er, Zitat, die Schlampe getötet und ein bisschen Kleingeld bekommen habe. Sanders findet das gut und will noch mehr Geld erbeuten. Sie setzen also ihre Fahrt nach Chicago fort. 3 von ihnen im Auto von Betty Harmon und Charleston im Auto von Sanders. Etwa 5 oder 10 Minuten später stoßen sie mit einem roten Auto zusammen, in dem Dorothy Cerny und James Schmidt sitzen. Brisbane richtet sofort die Schrotflinte auf Schmidt und befiehlt den beiden, auszusteigen und sich auf die Wiese zu setzen. Sie sollen sich auf den Bauch legen und die Arme vor dem Gesicht verschränken. Thompson nimmt Schmidts Uhr und Brieftasche an sich. Dann fordert Brisbane Thompson auf, zu Sanders Auto zurückzukehren. Er sagt zu einem Paar, das ist euer letzter Kuss, und schießt den beiden anschließend in den Rücken. Die vier fahren dann nach Chicago zurück, um sich im Haus von Brisbanes Cousin zu treffen. Charleston fährt Schmidts Auto, Brisbane sitzt im Auto von Betty Harmon und Sanders und Thompson fahren den Subaru. Henry Brisbane hat während der gesamten Verhandlung ein Grinsen im Gesicht und zeigt völlige Respektlosigkeit gegenüber allen Anwesenden im Gerichtssaal. Der stellvertretende Staatsanwalt sagt vor Gericht, es war eine Nacht des Grauens, die nie vergessen werden wird. Sie ist gekennzeichnet durch 3 der grausamsten Morde der modernen Geschichte. Er ist eine wilde, unzivilisierte Bestie, die man einsperren sollte. Seine Arroganz ist völlig überwältigend. Er würde gerne wieder töten, wenn er die Gelegenheit dazu bekäme. Richter Bailey kann nur ein begrenztes Strafmaß verhängen. Denn Brisbane war zur Zeit der Morde 17 Jahre alt und wird demzufolge als Jugendlicher eingestuft. Die Todesstrafe kommt also nicht in Frage. Die Strafe, die der Richter letztendlich verhängt, ist allerdings von außergewöhnlicher Länge. Es ist die längste Gefängnisstrafe, die zu dieser Zeit im Bundesstaat Illinois verhängt wurde. Henry Brisbane wird zu 1000 bis 3000 Jahren Haft verurteilt. Der Richter erklärt, er habe sich für so eine lange Haftstrafe entschieden, um sicherzustellen, dass künftige Bewährungsausschüsse ihn niemals aus dem Gefängnis entlassen würden. Auch während seiner Haftzeit ist Henry Brisbane alles andere als ein Musterhäftling. Immer wieder kommt es zu Verstößen und Angriffe auf Gefangene und sogar den Gefängnisdirektor. Am 19. Oktober 1978 bringt der Gefängniswärter Nobby Mercer einen neuen Gefangenen in seine Zelle und kommt dabei an der Zelle von Henry Brisbane vorbei. Dieser bittet darum, herausgelassen zu werden, um die Toilette benutzen zu dürfen, da seine verstopft sei. Nachdem Nobby den neuen Gefangenen in seine Zelle gebracht hat, kommt er seiner Bitte nach. Doch dann geht alles sehr schnell. Im nächsten Moment liegt Brisbane auf ihm und hält ihm ein selbstgebasteltes Messer an die Kehle. Er befiehlt ihm, den Häftling Herman aus der benachbarten Zelle zu befreien. Sie stoßen Nobby anschließend in Hermans Zelle und sperren ihn ein. Dann gehen sie die Treppe hinunter zum zweiten Stock des Gefängnisses und treffen auf Binford. Das Trio greift gemeinsam Ronald Morgan an. Henry Brisbane sticht ihm wiederholt in den Rücken. Ronald Morgan versucht noch aufzustehen und vor seinen Angreifern wegzulaufen, doch er stolpert und fällt hin. Das Trio hält ihn nun fest und er erhält weitere Messerstiche in den Rücken. Nach dem Angriff gehen sie wieder die Treppe hinauf, lassen Nobby Mercer wieder frei und schließen sich wieder in ihre Zelle ein. Ronald Morgan wird sofort in das Gefängniskrankenhaus gebracht. Dort wird er kurze Zeit später für tot erklärt. Nobby zählt schnell die Häftlinge und schlägt dann Alarm. Unter dem Treppenhaus finden sie schließlich das selbstgebastelte Messer, das 6 bis 7 Zentimeter lang ist. Es handelt sich um einen Plastiklöffel, der zu einem Messer geschärft worden war. Der Griff aus Pappe wurde mit Klebeband um den Kunststoff herum befestigt, um einen besseren Halt zu gewährleisten. Auf dem Messer stellen sie 2 Fingerabdrücke fest. Beide gehören Henry Brisbane. Nur 11 Monate, nachdem Henry Brisbane die längste Gefängnisstrafe des Staates erhalten hatte, wird er wegen Mordes 1. Grades angeklagt. Es gibt zahlreiche Zeugen für diesen Angriff, aber nicht alle sind bereit, gegen Brisbane auszusagen. Viel zu groß ist ihre Angst vor den Folgen. Den wenigen, die während Brisbanes Mordprozess aussagen, wird versprochen, sie in ein anderes Gefängnis zu verlegen, sobald ihre Aussage abgeschlossen ist. Während er auf seinen Prozess wartet, beteiligt sich Brisbane an einer gewalttätigen Gefängnisrevolte und wird daraufhin in ein Hochsicherheitsgefängnis in Menard verlegt. Der Status als Jugendlicher, der ihn während der I-57-Morde geschützt hatte, ist nun nicht mehr gegeben. Bei der Gerichtsverhandlung beschreibt Staatsanwalt Brisbane als, Zitat, einen sehr, sehr schrecklichen Menschen, ein wandelndes Zeugnis für die Todesstrafe. Die Geschworenen stimmen dem zu. Die Verteidigung versucht, einige mildernde Faktoren zu finden. Sie konzentrieren sich auf seine Kindheit und die Erfahrung, mit einem übermächtigen Vater aufzuwachsen. Henry Brisbanes Vater bezeichnete sich selbst als Black Muslim, der sehr stark an die Religion der Nation of Islam glaubt. In ihrer extremen Form glaubte die Nation of Islam, dass weiße Menschen Teufel seien. Er brachte seinen Kindern bei, dass man Weißen nicht trauen dürfe. In einem Interview offenbart Henry Brisbane sein eigenes, positiv verzerrtes Bild von sich selbst. Ich wuchs in einer Umgebung auf, in der mir vom ersten Tag an beigebracht wurde, der weißen Rasse nicht zu trauen. Ich mochte sie nicht und habe ihnen nicht getraut. Als ich älter wurde, beschloss ich, dass ich niemanden mochte. Die Leute denken, ich sei ein wildes Individuum, aber ich bin kein Tier. Ich bin nicht bösartig. Viele Leute denken, dass ich ungefähr 1,80 groß sein muss und 285 Pfund wie ein Gorilla wiege, aber im Grunde denke ich, dass ich ein guter Kerl bin. Die Geschworenen entscheiden, dass es für Henry Brisbane keine mildernden Umstände gibt, die berücksichtigt werden könnten. Am 24. Februar 1982 wird Henry Brisbane zum Tode verurteilt. Als er den Gerichtssaal verlässt, droht er, dass er wieder töten würde, und zwar immer wieder, sodass das Gericht seine Hinrichtung immer wieder aufschieben müsse, während er neue Prozesse führe. Knapp ein Jahr nach seiner Verurteilung versucht Brisbane, sein Versprechen einzulösen. Er schafft es irgendwie, sich aus seinen Handschellen zu befreien und sticht mit einem angespitzten Stück Dickdraht auch 2 andere verurteilte Mörder ein. Es handelt sich um William Jones und den wohl berühmtesten Mörder von Chicago, John Wayne Gacy. Beide überleben jedoch den Angriff nur leicht verletzt. Zeitgleich legt Brisbane einen Berufungsantrag nach dem anderen ein und versucht so, der Justiz einen Strich durch die Rechnung zu machen, sodass es nie zur tödlichen Injektion kommt. Im Jahr 1998 eröffnet Illinois ein Hochsicherheitsgefängnis mit 500 Betten im Thames Correctional Center. Die Bedingungen in Tams sind hart, reglementiert und eingeschränkt. Die Häftlinge haben keinen Kontakt zueinander. Sie werden 23 Stunden am Tag in der Zelle gehalten und haben eine Stunde Zeit, sich in einem kleinen, von Beton umgebenen Hof zu bewegen. Auch Brisbane wird nach Tams verlegt. Doch das hält ihn weiterhin nicht davon ab, so viel Ärger wie möglich zu machen. Im Jahr 2003 schafft der Gouverneur des Staates Illinois die Todesstrafe ab, sodass auch Brisbanes Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung umgewandelt wird. Im Jahr 2012 wird das Tams Correctional Center aufgrund der erheblichen Kosten für die Unterbringung der Gefangenen geschlossen. Brisbane wird wieder in das Menard Correctional Center zurückverlegt, wo er im Hochsicherheitstrakt untergebracht ist. Henry Brisbane ist heute 68 Jahre alt und seit 49 Jahren im Gefängnis. Mittlerweile ist es ruhiger um ihn geworden.
Okay. Das ist ein sehr heftiger Fall, finde ich. Ich habe also zwei Sachen mir direkt oben drüber geschrieben. Das eine ist Demütigung und das andere ist Rassenhass.
Ja.
Das waren so die zwei Sachen, die da also irgendwie herausgestochen sind. Das mit der Demütigung, ja, also klar, Vergewaltigung, Mord, jemanden als mehr oder weniger Geisel gefangen zu nehmen, ist ja sowieso demütigend genug, aber dann hinterher auch noch dieses Schießen da in den Genitalbereich rein, das ist ja menschenunwürdig. Ich meine, Mord ist generell menschenunwürdig, nicht falsch zu verstehen jetzt, aber...
Ja. Weißt du, was ich auch krank finde, ist die Tatsache, dass er ja auch zeitgleich drei Komplizen dabei hatte, die davor auch nicht zurückgeschreckt sind. Übrigens zu diesem Fall mit dem Schuss in die Vagina. Also anscheinend war sie nach diesem Schuss noch nicht tot. In einem Artikel habe ich gelesen, er hätte dann 20 Minuten dabei zugeschaut, währenddessen sie quasi im Todeskampf war. Aber das passte auch nicht so ganz zu der Gerichtsakte. Also da war ja maximal eine Zeitspanne von insgesamt 15 Minuten, beziehungsweise wurde ja auch von dem Schuss dann berichtet und er kam dann 5 Minuten später. Also keine Ahnung, was ich davon halten soll. Und man muss mal beachten, selbst wenn jetzt die drei Komplizen nicht so einen Menschenhass hatten, aus Gründen wie auch immer, ich denke, die werden deswegen sich angeschlossen haben, weil sie wirklich einfach nur auf Raub aus waren und auch Drogen zu sich genommen hatten. Und du musst dir mal vorstellen, weißt du, wie hoch die Beute war? Insgesamt lediglich $54.
Ja, und ein paar Wertgegenstände, eine Uhr und sowas.
Genau, richtig. Und die Ringe, Uhr und so weiter. Aber für $54 und ein paar Wertgegenstände, 3 Menschenleben aufs Gewissen, ach, das ist ganz, ganz schrecklich. Also so oder so, ja, Raub ist so oder so schrecklich, ja. Aber dann für Raub auch noch zu morden.
Ja, schon bewundernswert halt auch der Mut von dieser einen Frau da, die einfach da weggegangen ist. Da sieht man aber halt auch mal wieder, klappt natürlich nicht immer, man sollte das auch nur machen, wenn man wirklich diese innere Mitte hat, die diese Frau vielleicht hatte, dass die damit nicht umgehen konnten. Dass die einfach gesagt hat, ja, ich gehe jetzt. Dass die so perplex waren davon.
Richtig, also ich denke, so wurde es auch im Gerichtsprotokoll dann gesagt, dass er im Prinzip mehr oder weniger eigentlich so überrascht davon war. In einem anderen Artikel hatte ich irgendwie gelesen, dieser Satz, dass Gott sie beschütze, hat ihr irgendwie Angst gemacht und er sei deswegen versteinert gewesen.
Ja, das kann auch sein. Es ist vielleicht auch das in Anführungsstrichen Glück von der Frau gewesen, dass sie das erste Opfer war. Hätten die vielleicht vorher schon jemanden umgebracht, wären die vielleicht auch schneller am Abzug gewesen.
Richtig, ja. Sicher.
Keine Ahnung, aber um Gottes Willen, ich freue mich natürlich für die Frau.
Ja. Normalerweise sagt man ja in solch einer Situation bloß nicht genau so handeln, aber sie hat mit ihrem Handeln alles richtig gemacht. Übrigens ist mir gerade eingefallen, ich habe jetzt auch gar nicht mehr in den Fall gebracht. Also auch die anderen 3 Beteiligten wurden natürlich verurteilt. Wie viele Jahre genau wer jetzt bekommen hat, kann ich jetzt leider nicht so genau sagen. Aber es wurden auf jeden Fall Haftstrafen von 12 bis 20 Jahre beziehungsweise 20 bis 40 Jahre. Also an wen das dann jetzt genau ging, weiß ich nicht. Aber das war ungefähr so die Zeitspanne. Also irgendwas immer zwischen 12 und 20 oder 20 bis 40 Jahre verurteilt.
Ja gut, was ich mir dann auch noch aufgeschrieben habe, ist halt diese Aktion, dass der da zu seinem Auto zurückkommt, holt die Pumpgun hinten raus, wickelt die in eine Jacke ein und bittet einen Zeugen, der an der Straße steht, hier, versteckt die mal schnell für mich.
Sorry,
also da sieht man ja schon mal, wie, da sieht man, das ist unfreiwillig ein bisschen komisch, ja, aber da sieht man ja auch schon mal, wie dreist dieser Mensch ist, da komme ich auch im späteren Verlauf nochmal zu.
Ja, aber total komisch, dass er sich dann einfach damit zufrieden gegeben hat, dass die Person sagt, nö, mache ich nicht. Und er dann sagt, na gut, okay, dann gehe ich halt weiter. Also in dem Moment hätte man ja eigentlich vermutet, dass er auch ihn erschießt. Gut, mein böser Gedanke war jetzt, vielleicht war es halt auch ein Afroamerikaner.
Ist durchaus möglich, ja, dass er vielleicht auch in einem Viertel war, wo er gedacht hat, er könnte das da vielleicht machen. Was mich halt wundert ist, warum hat dieser Zeuge dann nicht sofort die Polizei gerufen?
Weil, so habe ich es aus dem Gerichtsprotokoll dann rausgelesen, wenn ich mich nicht komplett irre, hat er nämlich dann das Auto noch geplündert, also der Anwohner.
Ach so.
Und ich denke ja, mal, wenn gut. Du dich dann halt selbst an einer Strafsache schuldig machst, dann meldest du dich eher weniger bei der Polizei und sagst, ach so, Entschuldigung.
Ein Sumpf, oh Gott.
Ja. Gut.
Was mich wundert, aber ich habe es aufgeschrieben und danach hast du es im Prinzip schon beantwortet. Als der im Gefängnis war und hat da den Gefängnisaufseher in die Zelle eingesperrt und hat einen anderen umgebracht, denen ja Glück war, dass das keiner mitbekommen hat, weil in einem US-amerikanischen Gefängnis, wenn du da dich auf dem Flur als Gefangener frei bewegst, hast womöglich noch jemanden eingeschlossen. Ich sag's mal höflich, sind deine Überlebenschancen recht überschaubar. Da sie aber hinterher sich direkt haben wieder einschließen lassen, konnten die Wärter ja nichts machen. Das spricht halt auch für diese unheimliche kriminelle Dreistigkeit, die dieser Mann hat.
Richtig, ja.
Ja, also dass der wirklich gesagt hat, ja, schon, ist zu spät, ist schon rum.
Ja.
So nach dem Motto.
Das Ding ist auch, ich habe dann noch tausendmal geguckt und recherchiert, ob ich mich bei einem Namen nicht vertan habe, weil ich erstmal dachte, okay, aber warum jetzt dieser Häftling? Scheinbar gab es keinen genauen Grund, zumindest war da nicht bekannt, warum genau dieser Häftling dann halt sterben musste, weil eigentlich hätte ich vermutet, dass er bestimmt Robert Lee versucht umzubringen, dass es halt irgendwann rauskommt, dass er derjenige war, der eben alles der Polizei dann berichtet hat. Aber anscheinend hat Robert Lee niemals eine Attacke von ihm überleben müssen.
Gut, das kann halt auch sein, dass da irgendwelche internen Zerwürfnisse gab, von denen man halt auch nichts wusste.
Ja.
Also ich kenne das ja aus meiner Zeit, wo ich in der JVA gab, die Gefangenen untereinander haben ihre Sachen am Laufen. Das kriegst du dann teilweise auch nur bedingt mit und da so Abrechnungen. Das ist, in Amerika ist das noch krasser. Wie gesagt, da ist es generell, amerikanische Gefängnisse sind wirklich kein Spielplatz.
Ja.
Also ich hatte schon Gefangene übernommen, die in Amerika inhaftiert wurden. Also die haben den Boden geküsst, als die in ein deutsches Gefängnis gekommen sind.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Was ich dazu noch erzählen kann, vielleicht, ich hatte auch schon in meiner Zeit, als ich in der Justiz gearbeitet habe, Gefangene, die wirklich so gefährlich waren, dass man die also ganz schwer führen konnte nur. Und das ist wirklich immer wieder eine Herausforderung, weil du ja natürlich verpflichtet bist, ein menschenwürdiges Umfeld zu schaffen. Also du kannst so einen Menschen ja auch nicht wegsperren wie ein Tier. Auch wenn er sich bestimmt, was dieser Richter gesagt hat, er hat das ja wirklich sehr gut begründet. Auch wenn er sich vielleicht von seiner Mordlust her gesellschaftsmäßig gesprochen vielleicht so verhält. Es ist ja nach wie vor ein Mensch. Und diese Übergriffe, je nachdem, auf Bedienstete, auf Gefangene, das ist schwierig, weil gerade in Deutschland hat ja jeder das Recht auf Freistunde oder sowas. Natürlich hat er dann eine Einzelfreistunde, aber das hat dann leider meistens zur Folge, dass er dann den Bediensteten angreift oder irgendwie sowas. Also ich hatte da auch schon einige.
Da muss ich auch sagen, die Quelle, die ich dazu gefunden hatte, das hat mich ein bisschen irritiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hoffentlich ein Fehler war. Also dieses krasse Hochsicherheitsgefängnis in Thames, da stand nämlich dabei, dass er 23 Stunden am Tag in seiner Zelle sein soll und nur eine Stunde in der Woche, da war nicht am Tag, aber ich habe mir jetzt Schluss gefolgert, das muss so gewesen sein, dass es am Tag gewesen ist, weil da wurde ja nur von 23 Stunden. Bitte?
Nicht zwangsläufig.
Ja, und was ist mit der anderen Stunde, wo er nicht in der Zelle ist?
Dann kann es sein, aber es gibt, wie gesagt, es gibt bestimmt Fälle in Amerika, wo die gar nicht rauskommen.
Boah, ja.
Es gibt ja auch solche, in Amerika solche, das, ja, das sieht echt aus wie so Freikäfige. Kennt man? Es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen können. Ihr kennt ja diese Tierheim-Freikäfige, die so nebeneinander sind. Und so gibt's halt ganz viele Gefängnisse in den USA, wo das halt eben auch der Fall ist, dass die wirklich nebeneinander sind. Die dürfen dann auch nicht groß miteinander reden. Die dürfen ein paar Liegestütze machen dann da und sind halt an der frischen Luft. Aber mehr dürfen die nicht machen. Wie gesagt, diese Gesellschaft, auch hier diese Black Muslims und so weiter, es hat nichts jetzt mit dem Glauben zu tun oder sowas. Es geht halt prinzipiell, das ist halt dieses alte Problem in den USA. Schwarz gegen Weiß, Weiß gegen Schwarz. Je nachdem, wie du das vorgelebt bekommen hast, was du erlebt hast, kann das halt sein. Und er hat es halt jetzt auch schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Das ist halt das Problem. Der Vater hat ihn daraufhin erzogen. Das ist halt so ein typischer Täter, der halt dann hinterher auch diese unheimliche Arroganz und Dreistigkeit an den Tag legt. Und da hatte ich auch einige in meiner Karriere von gesehen, die halt wirklich so rotzfrech vor Gericht gesessen haben und dann wirklich auch irgendwann gedacht haben, ja, was wollt ihr denn? Ich habe lebenslänglich, ich komme da eh nicht mehr raus. Ich kann jetzt so eh machen, was ich will. Du kannst jemandem, dem du alles weggenommen hast, den kannst du nichts mehr wegnehmen. Womit willst du den noch bedrohen?
Ja, richtig. Übrigens sei jetzt aber zu ihm noch gesagt, weil du ja auch die Kindheit, Erziehung, ne, erwähnt hast. Er hat ja irgendwann für sich selbst beschlossen, dass er nicht nur weiße Menschen hasst, sondern einfach grundsätzlich alle Menschen hasst. Das ist ja auch nochmal was anderes. Also kann sein, dass er auch jetzt bei schwarzen Menschen vielleicht da dann irgendwann gar keinen Unterschied mehr gemacht hat. Übrigens, ich habe noch was zur Ergänzung, weil ich das auch höchst interessant und krass fand, wie er dann meinte, ja gut, dann morde ich jetzt einfach in regelmäßigen Abständen, damit ich meine Todesstrafe hinauszögere, weil dann muss es ja nochmal einen neuen Prozess geben und so weiter und so fort. Zum einen das absolut krank. Ich habe auch die, wo ich dachte, okay, er hat dann ständig Berufung eingelegt, aber was sind denn da so die Gründe, die man angeben kann, warum das wirklich jahrelang oder sogar jahrzehntelang sich in die Länge ziehen kann? Das war zum einen der Grund, dass seine Schuld angeblich nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnte. Dann, dass seine vorherige Straftat ihm kein faires Verfahren ermöglicht hatte. Dann, dass eine fotografische Identifizierung hätte unterdrückt werden müssen. Ja, also, dass er quasi gesagt hat, ja, aber es hätte eine Gegenüberstellung geben müssen statt einer fotografischen Identifizierung. Und dass bestimmte Aussagen seines Anwaltes im Gefängnis nicht zugelassen hätten werden dürfen. Aber bei dem einen Punkt kann ich sagen, okay, das kann ich nachvollziehen. Einer der Geschworenen war tatsächlich Nachbar eines der Opfer. Das heißt, da konnte man halt sagen, okay, der Geschworene war befangen. Aber ganz ehrlich, naja, ich glaube, da hätte jeder Geschworene gleich entschieden, egal ob Nachbar oder nicht.
Ja gut, der hat natürlich halt auch viele Möglichkeiten gehabt. Ich meine, es waren ja drei Taten, die begangen worden sind.
Ja, dazu vielleicht noch eine Sache. Aus irgendeinem Grund wurde der schlimmste Fall an Betty Lou Harmon, also die ja die Schusswunde auch im vaginalen Bereich hatte, der wurde gar nicht zur Mordanklage gebracht. Komischerweise nur die von dem jungen Paar. Ich weiß bis heute nicht, warum. Also ob man dann gesagt hat, ja gut, das legt man zusammen oder brauchen wir nicht machen, weil überall, wo du jetzt nachliest, also verurteilt wurde er wirklich nur für zwei Mordfälle an einem jungen Paar, aber nicht an Betty Lou Harmon. Und das habe ich ehrlich gesagt selbst nicht so ganz nachvollziehen können, warum das so ist. Manchmal wird es ja so gemacht, dass die Fälle irgendwie zusammengelegt werden oder sowas und dann in einem Prozess verhandelt werden, in dem irgendwie gar nicht.
Ja gut, es kommt halt drauf an. Es ist ja hier in Deutschland auch so. Also wenn du jetzt in Anführungsstrichen wegen Mordes angeklagt bist und hast noch zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahl oder gefährlicher Körperverletzung, sagen die, okay gut, also das hier ist schlimmer. Mhm. Wir machen zuerst das, wenn du dafür verurteilt wirst, dann Strafzeitverbrauch heißt das, glaube ich. Strafwertverbrauch oder sowas heißt das, glaube ich. Aber okay. Ich bin kein Jurist. Mhm. Das will ich jetzt nicht überstrapazieren. Ja gut, es kann halt eben sein, das war ein Doppelmord. Vielleicht haben die gesagt, okay, das war wie gesagt ein Doppelmord, das machen wir als erstes. Mhm. Und ich meine dafür, wie gesagt, 1000 bis 3000 Jahre Haft. Also was, jo, dann hat er dann 3500 oder sowas. Ja. Aber das ändert ja nichts an der Gewichtung. Also um Gottes Willen, es ist ja ganz egal, ob da jetzt zwei Menschen oder ein Mensch getötet wird. Ist ein Mord, ist Mord.
Ja.
Aber es ist halt so, ja, es ist halt die Haltung von diesem Menschen. Es gibt ja halt wirklich so Leute, die sind dann halt auch nicht mehr resozialisierbar.
Richtig, das war bei ihm das große Problem.
Das ist das Problem. Er ist damit im Reinen, was er getan hat. Er würde das jederzeit wieder so machen, hat er ja auch gesagt. Und das sind halt wirklich so Leute, die kriegst du nicht mehr resozialisiert. Und die sind aber dann, wenn die in einem Gefängnis sitzen, sind die ein permanenter Unruhe- und Störfaktor. Also die können dir einen ganzen Alltag schmeißen, je nachdem,
ja,
was da ist. Mhm. Und es wird halt auch nicht besser. Je mehr du die beschränkst, also kein Fernseher, was weiß ich, was man da alles machen kann, desto mehr Zeit haben die ja, um Unsinn zu machen.
Ja. Gut, das war's von meiner Seite. Erst einmal vielen Dank. Das war übrigens ein Fall, der auch in unseren Fallvorschlägen drin war. Deswegen, ich weiß leider nicht mehr, von wem es kam, aber vielen Dank. Ich fand den Fall sehr spannend und habe tatsächlich keinen einzigen deutschsprachigen Podcast oder Dokumentation oder sowas über diesen Fall gefunden. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich euch hiermit einen Mehrwert bieten konnte. Ein Foto habe ich dir in der OneDrive bereitgestellt. Es gibt tatsächlich auch gar nicht allzu viele Fotos von Henry Prispen und ist auch nicht besonderer Qualität. Aber das Foto könnt ihr euch gerne auf Instagram anschauen. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Und wenn ihr Instagram nicht habt, dann könnt ihr das auch gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben, einsehen. Dort könnt ihr allerdings nicht kommentieren, denn das mögen wir sehr gerne, wenn ihr dann unter dem Beitrag auf Instagram einen Kommentar da lasst mit Feedback zu dem Fall, wie er euch gefallen hat, eure Gedanken dazu, interessiert uns sehr. Wenn ihr weder Instagram habt und auch keine Lust habt, auf der Homepage vorbeizuschauen, dann könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail zukommen lassen an die Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Das gilt übrigens auch für weitere Fallvorschläge, egal welches Jahr. Es muss jetzt nicht unbedingt das sein, was wir jetzt gleich ziehen werden. Wie ihr seht, halten wir unsere Tabelle immer auf Vordermann und freuen uns jederzeit über eure Einsendungen.
Gut, dann habe ich noch eine Sache bei Kommentaren, E-Mails oder Schlimmerem. Bitte etwas Geduld mit der Beantwortung. Ist im Moment sehr viel. Wir kriegen im Moment viel Kommentare. Ist auch schön, wir freuen uns darüber. Wir lesen sie auch alle, nur beim Beantworten hänge ich teilweise ein bisschen hinterher. Also wir lesen alles und es wird auch beantwortet. Ich habe gestern noch die letzten 2 oder 3, glaube ich, beantwortet. Bin jetzt wieder auf 0.
Super. Möchtest du ein neues Jahr für mich ziehen?
Ja, ich habe schon alles fertig gemacht. 1983.
Das Jahr hatten wir tatsächlich bereits 4-mal. Und ich sehe, wir haben auch schon ein paar Fallvorschläge.
Gut. Okay, ist notiert.
Perfekt.
Gut, ihr Lieben. Dann soll es das von uns für heute gewesen sein. Wir wünschen euch einen schönen und angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal unbedingt reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich lustiger und ruhiger zu, ohne Wort und Totschlag.
Naja, ruhiger nicht. Lustiger.
Ja, ruhiger im Sinne von, es ist nicht brutal oder irgendwie sowas. Ja, so. Das könnt ihr gerne machen, freuen wir uns. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Allejahremörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut, bye.